Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen, zu der 90. Folge. Sebastian, wir nähern uns immer mehr der 100. Folge. Wir müssen überlegen, was wir da dann machen. Herzlich willkommen, Podcast. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Du zählst immer ganz genau mit. Wunderbar.
Ich wickle immer kurz vor der Aufnahme.
Es hat sich gar nicht so angefühlt wie 90 Folgen, aber es macht halt auch immer so einen Spaß,
ja, total,
mit dir zu schnacken. Deswegen, glaube ich, verfliegt die Zeit und ja. Schön, dass wir heute auch wieder zu zweit ein paar Themen durchquatschen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen gut in den Flow rein. Aber apropos Flow, wir hatten es gerade schon ganz kurz im Vorgespräch. Ich habe es natürlich über Ostern, weil ich selber auch Urlaub hatte, nicht geschafft, dann noch die letzte Folge hochzuladen. Deshalb hört ihr uns jetzt zweimal hintereinander, bevor wieder ein Gast kommt. Also große Sorry da dafür. Das nehme ich voll auf meine Kappe. Ich muss noch in den Flow reinkommen. Ihr habt es wahrscheinlich am Mittwoch alle schmerzlich vermisst. Und wenn nicht, dann könnt ihr die nächste Folge dann einfach nachhören. Das heißt, wir gehen ganz normal in den Rhythmus weiter. Das vielleicht nur ganz kurz zur Info. Sebastian, wir waren da.
Ja.
Dann alles gut.
Vielleicht noch dazu, ja. Also was da sozusagen die gute Seite ist, dass die Gästeliste auch schon mehr als gut gefüllt ist inzwischen. Ja. Also wir haben da noch einiges in der Pipeline.
Ja, total.
Ostern war super. Mhm. Also ich war tatsächlich mal von Mittwoch bis Montag komplett raus. Bin auch in die Heimat gefahren mit der Familie. Cool. Und ja, hab mich ein bisschen irgendwie immer so abends mal auch mit LinkedIn beschäftigt. Mhm. Aber das war es eigentlich ansonsten eher Family und Friends Team.
Ja, gut. Ja, sehr schön.
Wie war's bei dir?
Auch, wir waren im Schwarzwald, war ganz wundervoll, auch mal schön frei gehabt. Das Schöne ist ja an so Feiertagen, ich habe es auch nochmal zu Hause gesprochen, das Schöne an so Feiertagen ist natürlich, dass man nichts verpasst und es sind keine Mails, die man dann nach den Feiertagen aufholen muss. Deshalb bin ich auch ganz guter Dinge. Ja, und eine Sache, die ja in der Zeit passiert war, so rund um Ostern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab so einen kleinen Code-Leak von Claude Code. Also dem Programmiertool, dem Programmier-LLM von Claude, gab es so einen kleinen Leak von Code, also nicht kleinen, relativ großen. Und man hat den Quellcode gesehen, wie Claude Code aufgebaut ist. Furchtbarer Zungenbrecher, finde ich. Man kommt immer wieder raus. Aber das wirklich Spannende an dem, also wurden viele Sachen, die echt spannend sind, geleakt. Aber eine Sache, die mir natürlich spannend fand, ist, dass Claude trackt, wie frustriert die Person ist. Das heißt, im Verlauf guckt es, okay, wie frustriert ist diejenige Person und schaut, wird sie immer frustrierter und ändert dann so ein bisschen auch sein Verhalten, je nachdem, wie frustriert auch die Person wird, nutzt das aber gleichzeitig als relativ starke interne Metrik. Das heißt, intern wird anscheinend relativ viel über die Frustration der Person angeschaut. Und das ist das Erste, was ich sehr, sehr spannend finde. Das wirklich Spannende dabei ist allerdings, dass wie das Claude misst. Claude misst das tatsächlich rein über Regex und über Wortzählungen. Das heißt, über Art und Weise, was der User sagt. Er muss nicht irgendwie über das eigene LLM, dass man sagt, okay, hey, das LLM kann ja vielleicht die Stimmung selber erkennen, sondern wir haben eine relativ simple, komplett ohne Machine Learning, komplett ohne KI, eine relativ simple Art und Weise, einfach zu zählen, wie frustriert die Person ist, wie viel Schimpfworte genannt wird, etc. Also wirklich, und das ist eigentlich das Spannende, da denkt man ja, hey, das sind die ganz vorne dran sind, die haben irgendwie ein super geiles LLM und können da richtig viel. Und selbst die verlassen sich in der Analyse, wenn es dann um Metriken geht, tatsächlich auf eine reine Wortzählung überspitzt mal gesagt. Kann ich mal den Link auch nachher reinteilen. Das war das, was ich sehr überraschend fand, was ich mir natürlich direkt für das ein oder andere Gespräch mal so ein bisschen zur Seite gepackt hat, weil es, glaube ich, zeigt, wie gut LLMs analysieren können. Gerade so wie Frustration sich verändert über den Chat, über den längeren Chat ja auch. Und das fand ich mit so das Spannendste an dem Ganzen.
Aber wie bewertest du das? Also hättest du das anders erwartet, ja, dass sie das nicht auf so eine, Anführungsstrichen, simple Art und Weise.
Genau, also es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite finde ich die Art und Weise, wie sie es machen, schon sehr, sehr simpel. Also, dass da nicht mal Machine Learning drin ist, dass wenn jemand keine Schimpfworte sagt, aber es umschreibt oder da einfach frustriert schreibt, dass sie das nicht erkennen, sondern wirklich rein auf Phrasen gehen quasi. Das fand ich überraschend. Und gleichzeitig der andere Punkt ist natürlich, in diese Umgebung, wo wir einfach viel drüber sprechen, hey, kann ich nicht mit Copilot einfach meine Excel-Datei reinladen und ich kriege die Ergebnisse raus, zeigt es, glaube ich, so ein bisschen, dass selbst die Profis, die damit regelmäßig arbeiten, dass sie diese Art der Analyse nicht trauen. Und die Fähigkeit einer generativen KI, das eben nicht ist, so ein Tracking zu machen, solche Analysen zu fahren, sondern die Fähigkeiten von generativen KI eben woanders liegen, die besonders dort stark sind und eben nicht in der reinen Analyse von zum Beispiel Frustration.
Ah, sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, ich da tickert es gerade bei mir an. Ich habe so ein paar Demos angeguckt die letzten Tage von so Chatbots für Interviews, okay, also komplett über AI Interview-Tools. Da waren auf der Messe so einige und mit ein, zwei davon habe ich jetzt auch gesprochen. Mega. Und die eine Lösung, das ist ja irgendwie so eine Mischung aus Indien, Singapur, okay, USA. Okay. Die haben auch so, das hat sie mir gezeigt, so ein Feature drin mit irgendwie nach Gesichtserkennung Emotionen dann und trackt das auch so mit. Ja, natürlich bei jedem deutschen, europäischen Kundengespräch, was ihr jetzt habt, hört sie immer dasselbe, dass das alles nicht erlaubt ist und so, aber theoretisch, also die hatten ja so ein Demo da gezeigt, das sah schon, fand ich, recht überzeugend aus, als Ergänzung zu den anderen Analysen.
Aber das heißt, da wird quasi dann das Videomaterial in Echtzeit mit analysiert, um den Interviewten quasi noch besser zu verstehen?
Genau, also die hat mir es auch so dargestellt, das sei alles nicht so schlimm, weil das wäre ja so wie bei so einem normalen IDI im Studio, dass man da ja auch dann Mimik und Gestik irgendwie live beobachten würde. Das wäre ja nichts anderes und so. Zwar eine etwas laxere Darstellung, aber im Prinzip, also ich habe es jetzt natürlich nicht länger getestet, aber es sah so aus, als könnte es ganz gut funktionieren.
Ja, spannend. Ja, hilft natürlich auch nochmal so, auch die Momente zu finden, wo man vielleicht nochmal nachfragen möchte oder so, oder?
Ja, oder wenn du halt irgendwie einen Stimulus zeigst, da eine Werbekampagne oder irgendwas, dann hilft das bestimmt. Ja.
Ich frage mich das immer tatsächlich schon bei der Face-ID, also bei der Apple Face-ID, die man da hat. Und ich glaube, Meta hat da ja auch mal so ein bisschen geforscht in dem Bereich. Für die wäre das ja auch spannend, wenn sie irgendwie die Selfie-Kamera über die sehen würden, okay, bei welchen Werbeanzeigen guckt derjenige frustriert, wo bleibt die Person vielleicht länger auf der Werbeanzeige, aber hat halt das Handy weggelegt, also macht gar nichts mehr mit dem Handy und es wird quasi nur so, macht nur den Eindruck, als wäre die Person die ganze Zeit auf der Werbeanzeige, so als wäre dafür ja auch schon ultra spannend.
Ja, ich glaube, bei Meta wurde da einiges gemacht. Also habe ich auch öfter was gehört früher.
Ja, mega. Ja. Voll gut. Wir hatten sonst noch die Messe bei dir nachgewirkt. Hast du noch irgendwas, was du in den letzten Wochen vertestet hast von der Messe?
Von der Messe selbst eigentlich nicht. Ich habe noch eine ganze Menge Nachfass-E-Mails und so gekriegt, wie immer. Genau, nee, also ich fand die Veranstaltung auch jetzt mit ein bisschen Abstand ziemlich befruchtend. Habe da viele interessante, auch betriebliche Researcher und Leute aus dem UX und CX getroffen. Ja, und war einfach irgendwie eine runde Veranstaltung.
Ja, voll gut. Du hast, glaube ich, auch noch so ein bisschen rumexperimentiert mit dem ganzen Thema AI-Interviews, Bots so ein bisschen. Was hast du denn da gemacht seit dem letzten Mal?
Das war tatsächlich schon zum Teil davor. Okay. Also was wir hatten, auch kann man ruhig sagen, glaube ich, mit Xelpa war mal so ein Piloten. Das war jetzt kein Qual-Interview, sondern das war einfach weiter aus, wie soll ich sagen, elaborierte, offene Frage in einer Quantbefragung und dann halt mit textbasierten Interviewbot und Nachfassfragen. Okay. Und zwar nicht in einem Panel, sondern wir hatten halt irgendwie so eine Antragsstrecke für eine Kfz-Versicherung. Okay. Und da gibt es immer so Abbrecherbefragung, die gibt es, glaube ich, schon ewig. Aber normalerweise kommt da halt nicht viel bei rum, weil Leute halt nicht, die sowieso gehen wollen, gerne irgendwie erzählen, warum sie jetzt gehen. Und die Idee, die ich dann hatte, war irgendwie, ach, lass uns das da mal probieren, dass man dann irgendwie, wenn einer schreibt, ist alles zu teuer oder so, dass man dann halt irgendwie die KI nochmal freundlich nachfragen lässt, was jetzt genau zu teuer war. Und dann hatten wir so irgendwie, ich glaube, 4 Seiten in dieser Strecke, wo man abbrechen konnte und hatten für jede der Seiten halt so ein Set an Leitfragen der KI bereitgestellt, was sie da dann nachfassen konnte. Okay. Und haben da echt also zum Teil sehr detaillierte Einzelrückmeldungen gekriegt und auch in der Summe auf jeden Fall besseres Feedback.
Okay, aber das heißt, bloß mal für mich, ich hatte leider keine Zeit zu Xelpa an der Messe auch zu gehen. Sollten wir vielleicht auch mal einladen. Wäre vielleicht noch ein guter Punkt. Könnten wir
uns ja, ich kann Paul oder David oder am besten beide mal einladen. Total.
Ja, super spannend. Das heißt aber, du gibst quasi Leitfragen zurück und wahrscheinlich auch, wie oft derjenige nach oder die KI nachfragt, oder?
Ja, das kannst du alles einstellen, genau. Du kannst auch, also auch bei dem Tool, was ich heute gesehen habe, war zwar dann ein anderer Use Case, aber da konntest du auch einstellen, wie deep nachfragen, okay. Mittel und irgendwie so eher so shallow-mäßig. Okay. Und das geht da auch, soweit ich weiß. Okay.
Was hättest du denn gesagt, was ich da immer so super spannend finde? Also wir hatten ja jetzt gerade so ein bisschen, wie gut, und das hatten wir auch beim letzten Mal, wie gut LLMs Daten analysieren können und wo eben so ein bisschen auch die Limits sind. Wie wird diese Art des Interviews im Nachgang analysiert, wenn du dann 2, 3 nachfassende Fragen hast? Wie schaffst du das gut zu analysieren?
Ja, das ist da auch mit inkludiert. Ja. Also die haben so ein 2-teiliges Offering. Mhm. Also die haben vorne raus eben diese ganze Befragungsgeschichte und hinten raus haben die, also nicht so wie ihr, sondern so ein bisschen abgespeckter oder auch einfach anders geschnitten, auch irgendwie so ein Auswertungsmodul, was dann schon Kernaussagen
extra. Okay, aber so dieses LLM-Analyse, du kriegst dann Kernaussagen zusammengefasst, du kriegst dann quasi so eine kleine generative Zusammenfassung von dem
Individuum. Ja, ich kann dir nicht sagen, ob das ein LLM ist. Ich glaube eher, also David, dass der auch sehr ausgefuchst, dass das schon irgendwie auch ein sehr individualisiertes KI-Produkt ist, was dahinter steckt, das weiß ich aber nicht. Und da ist es zum Beispiel so, du hast ja auch diesen Post irgendwie gemacht, also da kannst du auch wieder zurückschauen auf die Original.
Ja, okay. Ja, weil das ist schon also wild, oder? Also wir hatten ja letztes Mal den Rage kurz am Schluss, dass das so wild ist, dass man das jetzt rechtfertigen muss oder immer dazu sagen muss, dass man die Rohdaten einblickt. Okay, also das ist da auf jeden Fall möglich.
Also das war es eigentlich für mich halt nicht primär, sondern eher so dieses entweder halt rein moderieren lassen von der KI oder so offene Fragen halt irgendwie dieses Qual Ghost Quant mäßige, was du auch an Panelbefragungen oder so anhängen kannst. Aber ich wollte halt für diesen Exit-Survey, weil da irgendwie traditionell auch wie beim Churner-Survey halt immer nicht so viel wiederkommt und wollte die Leute durch eine freundliche KI stimulieren.
Und wie hat es geklappt? Also es hat teilweise gut geklappt, aber wie es halt jetzt, also vom jetzt mal unabhängig davon, wie viel geschrieben wurde, wie hoch war der Erkenntniszugewinn? Im Gegensatz, wenn du, glaubst, du hättest damit nicht
gemacht. Kann man vielleicht so ein bisschen sagen, quantitativ mehr, qualitativ besser. Also ich würde sagen, so 30-40% quantitativ mehr tatsächlich. So sagen wir mal 135% oder so. Und auch die Qualität dessen, was wir da rausgekriegt haben, würde ich sagen, es war schon so ein Viertel besser als sonst. Also auf jeden Fall eher positiv überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Und auch die Jungs selbst waren da relativ überrascht.
Ja, voll gut. Also ich glaube, gerade für so Befragungen, auf die man halt nicht so viel Bock hat. Ich habe diese Woche mal wieder eine Panel-Befragung analysiert. Oder mit Lisely eben analysiert. Ich bin irgendwie überrascht, wie teilweise schlecht diese Panel-Antworten sind. Also gerade die Freitexte. So von der Durchschnittsqualität. Das finde ich schon krass. Und dafür wäre es ja mega einfach eine Chance, ne?
Ja, da gibt's ja sowieso gerade so viel Bewegung. Also ich habe auch relativ viel momentan irgendwie mit Leuten zu tun, die sagen, sie machen jetzt einfach Panelbefragung, alles komplett Voice, also alles mit offenen Fragen und dann alles mit KI irgendwie auswerten und nichts mehr mit geschlossenen. Das ist manchmal, glaube ich, hilfreich. Manchmal ist es auch ziemlich wild. Also es hängt komplett davon ab, was du rausfinden willst. Ja, du kannst halt natürlich nicht mehr dieses normale Framework im Fragebogen-Modus mit 20 Fragen und Filtern.
Wie du sagst, je nachdem, was auch dein Ziel ist. Aber das heißt, ihr lasst oder Voice im Sinne von geschrieben oder auch tatsächlich gesprochen?
Nee, alles gesprochen.
Krass. Okay.
Und so mit Echtzeit-Ausscreening auch. Also wenn da Leute halt irgendwie Müll reinsprechen, dann wird es in Echtzeit irgendwie ausgefiltert und dann wird es direkt an das Panel zurückgeschossen und dann gibt es wieder eine neue Person. Ach, krass. Also das könnte jetzt aus so dieser ganzen Qualitätsdebatte, wo auch Redam und so drin spielen, auch ein Weg
sein. Ja, komplett. Bin ich auch super gespannt. Hast du da noch mehr? Also, was ich mich immer frage bei diesem Voice-Thema, das gibt es da schon, also gibt es jetzt relativ häufig, gab es aber ja auch schon vor 1, 2 Jahren, dass man eben Voice und Sprachnachrichten mitschicken konnte. Ich frage mich da immer, wie viel das wirklich machen. Also,
ich glaube, die Akzeptanz steigt langsam, aber stetig, sagen wir so. Also ich habe das ja auch schon mit Holger Lütters irgendwie 2020 oder so da Leipziger Hauptbahnhof mal ausprobiert, so ein Gerät hinzustellen, wo Leute reinsprechen konnten, ihr Feedback. Und damals war das noch alle so, wow, ich soll hier was sprechen, das mache ich nicht. Und auch im Panel hat sie, glaube ich, nur so einen kleinen Ausschnitt an Leuten, die da auch bereit waren. Aber ich glaube, dieser Ausschnitt wird immer größer.
Ja, bin ich mal gespannt, also weil das ja dann so, ja. Also bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, so viel wie viele das machen werden und wie sich auch die Qualität unterscheidet. Macht man das dann, nur noch eine Frage, macht man das dann getrennt? Also macht man dann quasi die Befragung nur für Voice oder sagt man, okay, du kannst individuell Voice oder Text machen, weißt du, oder wie?
Das ist unterschiedlich. Also bei Xelper kannst du es, glaube ich, auch auswählen. Dann gibt es aber auch ein paar Anbieter, da gibt es jetzt einfach nur noch Voice. Und die trauen sich dann auch zu, aus irgendwelchen gesprochenen Zeugs raus zu KI-sieren, ob das jetzt 3,5 oder 4 Sterne in der Gesamtbewertung sind. Und ich so, okay, das ist relativ wild. Da muss es schon wirklich ziemlich gut sein in solchen Analysen und auch vernünftige Daten haben. Halt.
Ich meine, die Frage ist immer, wie gut kannst du denn Referenzwert, also wie gut kannst du beurteilen, ob es jetzt 3,5, 3 oder 4 Sterne sind?
Ja, genau, das ist auch dieses Thema, was ich auch bei dem Sortus-Vortrag habe. Kannst du aus offenen Fragen komplett auch Scores von Kuzu werten und sowas vorhersagen? Ich hier mal so als Sneak Peek, ja, kannst du, aber im Prinzip vor allen Dingen dann, wenn halt von Welle zu Welle nicht viel passiert. Wenn es irgendwas gibt, was so eher disruptive ist oder irgendein Preisdrop oder Erhöhung, dann funktioniert es
natürlich schon. Weil es halt sehr, sehr stark auf die Landdaten dann an sich graben, auf die vergangenen Daten, wo es schon weiß. Ja.
Und da kam auch auf LinkedIn der eine Kommentar, it works basically when nothing happens, which is exactly when you need it the least. Ja. So, okay. Ja, stimmt.
Nicht ganz trifft es eigentlich ziemlich gut. Spannend. Okay. Was hast du sonst noch für Rückmeldungen erhalten? Du hast vorher gesagt, dass du noch ein paar Rückmeldungen erhalten hast, oder war das so mit einer der spannendsten?
Also, was man ja halt immer gemacht hat im Institut früher bei GfK, Kanter und so, du hast irgendwie Codeplan gemacht, da hast du so eine 0-1-Verkodung, also bei jedem Code hast du beim Probanden dann gesagt, das Boot hat gesagt oder nicht. Und da kam auch so ein netter Kommentar, wenn du da eine 1 gibst, zum Beispiel bei Preis ist zu hoch, dann setzt du jemanden, der irgendwie, was stand da, 300 Words Rant, also so eine richtige Auskotzbeschwerde, die setzt du gleich mit einem, der einfach nur geschrieben hat, Preis ist zu hoch. Und das ist ja eine ganz andere Intensität oder Sentiment oder wie du es sagen willst. Und da haben eigentlich mehrere Leute mir jetzt schon empfohlen, da machst du jetzt nicht 0,1, sondern irgendwie so ein Kontinuum.
Spannend.
Was denn auch einfließen lässt. Ja. Aber das wird natürlich schnell komplexer und übersteigt dann auch meine aktuellen Fähigkeiten.
Ja, ist auch spannend, weil du es ja ganz anders zählen müsstest dann ja auch. Ne? Also brauchst du eine ganz neue Ebene, das kommt auch dazu. Aber spannend, okay. Auch ein spannender Punkt. War es hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum das Feedback, was du da bekommen hast, oder?
Ja, das war, ich habe heute mit Flo Bohr auch telefoniert, der hat mir erzählt, ach, das ist doch der Typ, der diese Newsletter irgendwie hat. Okay, der ist wohl auch relativ bekannt, also ist irgendwie so ein Senior Researcher von Uber, der vorher auch schon bei dieser Firma war, die Pokémon Go gemacht hat und so. Also der ist schon echt lange dabei und das ist echt der Freak.
Ja,
crazy. Also der
hat's drauf. Ja, voll gut, aber es ist ja ein super spannendes Gebiet ja auch, also sehr, sehr spannend. Genau, aber du hast mit Flo, glaube ich, noch ein paar andere Sachen gequatscht, gell?
Ja, genau. Also hauptsächlich eben noch über diese AI-Moderation-Tools für User-Research-Interviews. Und da war es halt so, ich habe mir ein paar angeguckt und er auch, wusste ich gar nicht, aber es waren zum Teil die gleichen und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht. Und
wie ist euer Resümee, so das erste, die ersten Eindrücke?
Also er hat gemeint, es gibt ein paar, da sieht man, dass die schon deutlich weiter sind. Die hatte ich mir aber zum Teil eben noch nicht angeguckt. Ich fand auch die er jetzt vielleicht gar nicht so toll fand, auch relativ beeindruckend schon. Also da gibt es schon so Features, wie dass du den Observer-Room, den du immer im Studio hattest, so mit so einem Einwegspiegel und so, dass sie das halt so digital auch irgendwie nachbauen und du dann auch da so Features hast, dass du eingreifen kannst, zwischendurch dann irgendwie sagen, jetzt frag mal schnell das oder also alles bis auf Snacks und Getränke konntest du eigentlich jetzt digital auch nachbauen dann.
Das ist gut, ja.
Das fand ich cool und ja, wir sind ja jetzt beide so ein bisschen, ich bin da eher noch in so einem Anschauprozess, weil bei uns ist das jetzt auch nicht unbedingt, wir haben halt auch viele Interviewer bei uns, die sollen auch erstmal Interviews weitermachen und das kann jetzt nicht alles irgendwie durch AI, aber was halt auch noch so ein bisschen unser Outcome war, dass es wird irgendwie beides geben und es gibt Studien, die sind einfach geeignet und welche, die sind nicht geeignet. Und es gab auch, das hat er mir auch erzählt, letztens von, glaube ich, Hartmut Schäffler, diesen Kommentar. Früher hat man immer gesagt, es gibt Qual und Quant und das ist jetzt irgendwie was Neues, aber das ist eigentlich eine berechtigte dritte Säule, die jetzt noch so dazukommt. Also so Qual Light ist es eigentlich auch nicht. Dafür ist es nämlich so ein quantigeres Qual, was aber natürlich nicht irgendwie morphologisch tief und so ist wie richtiges Qual, sondern so irgendwie halt als neue Säule dazwischen hängt.
So, so ein Zwischending, wo man das Qualitative versucht, ja auch so ein bisschen zu quantifizieren, oder?
Also
so.
Genau, und wo KI halt irgendwie ganz neue Ufer da bietet.
Ja, spannend.
Ja, cool. Und dann haben wir noch über Synthetic, also nicht im Sinne von komplettes Panel, sondern dieses Boosten von seltenen Zielgruppen und sowas gesprochen. Ja. Da sind wir aber alle auch noch so ein bisschen im Prozess. Ich bin da auch, also kriege immer wieder von uns auch intern so Anfragen, jetzt überlegt ihr mal, wie man sowas bauen könnte und so. Das ist jetzt nicht trivial, sag ich mal so. Dass du nicht einfach irgendwie in Gewichtung machst wie früher. Ja. Du sagst, okay, diese Person zähle ich jetzt nicht einmal, sondern 15 Mal, sondern dass du irgendwie diese Twins erzeugst, die halt nicht gleich sind, aber eine Varianz haben und irgendwie trotzdem ja ähnlich sind, aber aus irgendwelchen Kreuzvalidierungen und anderen Datenquellen halt dann berechnet werden. Also da gibt es ja auch ein paar Anbieter, aber es ist kein einfaches Thema, sage ich mal so. Also da sind wir auch mittendrin.
Ja, spannend. Was ich mich, also vielleicht hast du da auch schon Gedanken dazu gemacht, was ich bei sowas ja immer spannend finde, genauso auch wie bei deiner Studie, das mit das Spannendste ist, wie ich finde, ist so ein bisschen, wie kannst du später denn sagen, ob das Ergebnis gut ist oder nicht gut ist? Also gerade bei den Twins, jetzt mal ganz einfach gesagt, da ist es ja schon auch schwierig zu messen, okay, war das jetzt gut? Habe ich jetzt einen Twin entwickelt, der besonders gut ist oder eben nicht? Weil du ja keine wirklich echten Daten, also keine echten Twins hast, die du daneben stellen kannst, was ich meine.
Genau, du machst ja alles hypothetisch und Vorhersagen und deswegen gibt es so die dritte Instanz, die ist dann validiert, die kannst du irgendwie auch erstmal nur ganz schwer oder gar nicht geben.
Ja, genau. Und das ist ja so, ich glaube, das ist so ein bisschen, weil, also mein Machine Learning-Verständnis und auch die Erfahrung ist aus den letzten Jahren, dass alles, was du als Mensch entscheiden kannst, sagen kannst, ob das richtig ist oder falsch ist, über neuronale Netze und über Machine Learning Möglichkeiten quasi auch automatisierbar und wiederholbar gemacht werden kann. Aber sobald du es nicht mehr sagen kannst, ist das richtig oder falsch und in welche Richtung geht das, was dann halt so ein bisschen einfach schwierig wird, wie du das belastbar hinbekommst. Und ich glaube, das ist bei den ganzen Sachen der Knackpunkt, also auch bei Sachen, die du generierst oder auch wenn du eine Sternebewertung, ne, das Beispiel, was wir vorher hatten, du hast ein Interview und dann sagst du, okay, der hat 3,5 oder hat 4 Sternebewertung, du kannst diesen Wert ja nie validieren, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, weil du zu diesen Interviews nie eine Sternebewertung haben wirst und auch nie hast, weil du vielleicht gelernt hast auf Reviews, die öffentlich zugänglich sind, das aber ganz andere Texte sind. Ne? Also das ist ja so ein bisschen oftmals ein sehr, sehr spannender Punkt, das validieren zu können auch.
Ja, genau. Aber das ist ja ein bisschen das Thema von meinem Sawtooth-Webinar-Vortrag. Also da habe ich es ja tatsächlich versucht, eben ein standardisiertes Regressionsmodell zu bauen, um dann aus immer ähnlichen Texten dann das vorherzusagen, wie
die Werte sind. Weil du ja du hattest ja zu den Wellen dann auch nochmal die Werte, ne? Du hast es quasi parallel laufen
lassen. Genau, also da hatte ich tatsächlich die Wahrheit sozusagen, hat sie zurückgehalten.
Ja, genau. Und das ist ja das Spannende. Also sowas brauchst du eigentlich für all diese Sachen, brauchst du mindestens einmal sowas, dass du die echten Daten hast und dann, um das zu vergleichen. Weil wenn du das jetzt nicht hättest und es einfach hochproduzieren würdest, sagst du, machst 4 Wellen, aber hast nur eine Welle mit echten Sternebewertungen, dann könntest du ja mit dem Ergebnis nicht anfangen, weil du es gar nicht einschätzen könntest, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Ja, absolut. Ansonsten habe ich noch ein bisschen mit Max Diff auch, das ist so ein bisschen das Jahr des Max Diffs auch. Ich habe, wir haben das ja bei uns jetzt auch, fangen das ordentlich an zu nutzen in Qualtrics und habe da auch ein bisschen jetzt probiert mal, da die Werte runterzuladen, die Nutzenwerte und dann zu segmentieren und so. Das funktioniert auch alles ganz gut. Genau, da habe ich auch intern ein Webinar zu gehalten. Da muss ich mal gucken, inwieweit man das auch extern vielleicht irgendwie mal zeigen darf. Und Was ich, das Kurze, was ich gerade gesehen habe, was Sortus hat, haben sie auch ein paar Mal beworben. In den USA gibt es immer so ein College-Basketball-Turnier, ja, im wahrscheinlich April oder so. Das nennt sich davor immer March Madness. Okay. Und die haben daraus seit Jahren irgendwie so eine Aktion gemacht, die nennen sie Max Diff Madness. Okay. Und da können halt Leute, ich weiß nicht, wer die Stichprobe ist, aber eine größere Stichprobe, über reine Max Diff irgendwie quasi ihre eigene Vorhersage abgeben, wie dieses Turnier ausgehen wird. Und es scheint wohl auch mehrere Jahre lang schon relativ nah zum Teil an den Ergebnissen gewesen zu sein, was rausgekommen ist. Und das habe ich mir jetzt heute irgendwie das erste Mal richtig angeguckt und dachte, okay, machen wir dann jetzt mal im Sommer auch für die Fußball-Bundesliga-Saison nächstes Jahr und gucken mal, wie das funktioniert.
Ja, du könntest das nicht in dein Ranking, in deinen Ranker einbauen?
Ja, der ist ja eher für eine Einzelpersonenbasis, also könnte man auch, aber ich habe eher so die Idee, ich habe ja schon irgendwie so ein paar befreundete Partnerpanels oder so, dass wir da vielleicht irgendwie nochmal so eine größere
Studie machen. Das wäre ja mega spannend. Dank. Also das wird wäre definitiv auch spannend zu teilen. Halt uns da gerne auf dem Laufenden.
Ja, ich glaube nämlich echt, dass es besser funktioniert, als wenn du irgendwie Leuten sagst, so jetzt teil mal die 18 Plätze irgendwie auf, glaubst du, wird Bayern Erster, bla bla bla, dann muss jeder ranken. Ja. Wenn du immer diese 5 oder 4 kriegst und sagen, das wird wahrscheinlich der Beste und der Schlechteste von denen sein und machst das irgendwie 10, 15 Mal, wahrscheinlich ist das Ergebnis dann am Ende, wenn du ordentlich viele Probanden da durchjagst, dann wirklich.
Ja. Ich meine, du hast noch die Schwierigkeit, oder, dass es bei der WM ja dann halt die Gruppen gibt, oder, dass ja nicht jeder gegen jeden spielt.
Also WM, ja, Bundesliga würde ich
glaube ich nehmen. Okay.
Das wirkt besser. Ja. Klar, du brauchst immer noch irgendwie ein ordentliches Sample. Ja. Das sollte jetzt irgendwie nicht verzerrt sein in Richtung von Leuten, die in Bayern wohnen oder irgendwie oder rund um Dortmund. Aber das müsste schon irgendwie über Max Diff, glaube ich, nochmal zeigen, dass das Verfahren besser funktioniert als andere Sachen.
Ja, ist spannend. Also bin ich gespannt. Also halt mal uns gerne auf dem Laufenden, was sich da so passiert.
Die Idee ist ganz frisch von heute, aber ja, ich freue mich immer.
Ja, total. Nein, das ist auch cool. Und darum soll es ja auch in den Podcast ein bisschen gehen, das zu teilen. Eine Sache, die ich noch teilen kann. Wir hatten das diskutiert, aber ich habe diese Woche auch nochmal die Frage bekommen, wie meine Meinung zu der Zukunft von Customer Experience ist. Wie ist es tot oder ist es nicht tot, wie auch immer. Und ich habe mir vorher mal kurz in Vorbereitung noch den Spaß gemacht. Ich habe Google Trends bemüht. Und habe mir einfach mal den Zugverlauf, also rein in Deutschland, von 2022 bis zum heutigen Tag mal die Google-Suche-Ergebnisse oder die Häufigkeit ausgeben lassen. Weil 2022 gab es irgendwie so eine neue Art und Weise, wie Google das Suchvolumen misst. Deshalb ist das da sinnvoll. Und interessanterweise, Was hättest du denn geschätzt? Als kleine Ratefrage. Also, du hast die zwei Suchbegriffe, einmal Marktforschung, einmal Customer Experience. Wie hättest du gesagt, sind die Verläufe in den letzten 4 Jahren? Was ist höher, was ist tiefer? Kreuzt es sich irgendwann?
Super schwer zu sagen. Also ich, unabhängig erstmal von den Google Trends, glaube ich ja, dass, also es wird ja den Customer weitergeben, auch wenn es irgendeine Agentic sonst was dazwischen gibt. Es gibt ja immer noch irgendeinen Kunden. Und ich glaube, die Experience, die kann ganz anders sein als jetzt, aber ist immer noch eine Experience. Deswegen glaube ich, dass das Ding eher nicht sinkt, sondern eher steigt. Und Marktforschung, glaube ich, dass das halt einfach anders benannt wird mit der Zeit oder vielleicht auch insgesamt gegenüber AI, Analytics und solchen Sachen abnimmt. So, es mag vielleicht zum Beispiel am Anfang höher gewesen sein und jetzt eher leicht absteigen und CX wahrscheinlich stabil oder leicht ansteigen und vielleicht hat es sich sogar in der Mitte irgendwann gekreuzt. Ja, das ist
mein kleiner Guess. Also trifft es ziemlich gut. Also wenn man sich, machen wir nachher einen Screenshot davon und schicken dir nochmal kurz zu. Wenn man sich seit 2022 anschaut, dann ist es deutlich, wenn man noch weiter in die Vergangenheit geht, dann ist es noch deutlicher. Aber man hat relativ klar, das ist ja immer eine 100er-Skala, 100 ist quasi maximal, also das ist immer so ein relativer Wert. Marktforschung hat 2022 begonnen bei ziemlich genau 50, bei 51, Customer Experience bei 16. Und dann ist Marktforschung Stück für Stück immer weiter zurückgegangen. 2024 war es bei ein bisschen über 40, 43, 2025 zu Beginn war es bei 34 und zu Beginn 2026 war es bei 28. Also ist von 53 runtergegangen, hatte mal Mitte 2025 den höchsten Wert, warum auch immer, ist dann aber Stück für Stück runtergegangen. Und im November 2025, also CX ist immer relativ konstant geblieben bei so roundabout 20, also leicht unter 20 eigentlich die ganze Zeit, bis in November 2025, da ist es auf einmal extrem hoch, also was heißt extrem hoch gegangen, auf 32, 33, dann was war der höchste Wert, war jetzt im Februar bei 46 und hat das da an der Stelle tatsächlich erstmal geschnitten im November 2025 und ist jetzt ein gutes Stück über Marktforschung und nimmt aber in der Suchanfrage auf jeden Fall zu. Ich habe es noch nicht erklären können, warum, aber ich fand es erstmal super spannend.
Da war ich jetzt mal doch spot on, oder? Und vor allen Dingen haben wir auch unseren Podcast mit Blick auf die Zukunft damals schlau
genannt.
Vor 6 Jahren.
Ja, das finde ich auch gut.
Für mich steckt es ja immer noch auch irgendwie auch da drin, egal ob es jetzt jemand da noch sucht oder nicht. Ja. Also da jetzt irgendwie Customer Insights, das heißt, oder sonst wie. Am Ende ist es die Experience und wenn die jetzt Agentic ist, dann ist das halt so, aber es gibt immer noch eine Experience.
Ja. Aber hast du eine Idee? Mir ist vorher so in der Vorbereitung nichts eingefallen, warum es seit November so hochgegangen ist.
Also genau November weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es gibt ja auch zu diesem ganzen AI-Gedöns, was hochgeschossen ist, immer so ein bisschen diesen Gegentrend, irgendwie jetzt ist Human eigentlich noch wichtiger und der Kunde und so. Und das könnte ja vielleicht auch sich dahin gehen.
Also Human-Centered Design ist tatsächlich, hat sich nicht wirklich groß bewegt. Das hatte ich auch mal noch angeschaut. Das
ist sehr speziell, finde ich. Das ist aber auch sehr
speziell. Ja, das sehe ich auch so. Kundenorientierung an sich hat sich auch nicht so hoch bewegt. Meine Überlegung war tatsächlich, also das Einzige, was mir eingefallen ist, aber auch nicht auf den November bezogen, ist einfach dadurch, dass Unternehmen durch KI teilweise jetzt einfach weiter wegkommen von ihren eigentlichen Kunden, weil sie halt mit dem Chat interagieren, mit ChatGPT, mit Claude und sonstiges interagieren. Und deshalb die Experience, also wie schaffe ich es, so eine Experience, dass derjenige eben zu mir kommt und nicht ChatGPT bloß fragt, vielleicht deshalb wichtig ist. Das wäre so eine Sache, die ich mir gut vorstellen könnte. Aber ansonsten habe ich auch keine richtig gute Antwort drauf. Ich wollte auf jeden Fall nochmal recherchieren und gucken, ob ich noch was rausfinde.
Frag doch die KI.
Ich mache mal ein Bild, haus in der KI rein und beantworte dann und nimm die Frage auch mit rein in den LinkedIn-Post zu dieser Folge. Ich glaube, es ist ganz spannend. Aber hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass Marktforschung weiter zurückgeht. Ich glaube, viel wird auch das, was Marktforschung an Leistung gibt, jetzt mehr unter Custom Experience verstanden. Deshalb hätte ich das schon auch so geschrieben, wie du es gesagt hast. Aber dass es so einen deutlichen Schwung jetzt mal gegeben hat, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, ich glaube einfach schon, also das, was du jetzt gesagt hast, dass die Unternehmen dann doch wieder versuchen, mehr den Zugang zu den Kunden zu kriegen. Das widerspricht sich nicht mit meiner Argumentation, dass bei der ganzen Technisierung, die es da gibt, dass eigentlich schon dann der Human irgendwie doch immer noch, also das ist so, jeder Trend hat einen Gegentrend. Und ich glaube, das kann das auch sein.
Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Poste ich nachher, wie gesagt, auch mal noch gerne mit dazu. Gut. Ich gucke gerade mal auf unsere Themenliste. Ich glaube, für heute haben wir mal alle Themen abgehakt. Hast du noch irgendwas, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, ich finde, wir haben eine ganz hoffentlich interessante Folge produziert.
Denke ich doch auch. Dann ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Es geht wieder weiter mit einem Gast nächste Woche. Sorry nochmal für das Überspringen dieser einen Folge. Wir freuen uns nach wie vor, dass ihr dabei seid. Gebt uns gerne, wie immer, auch gerne Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz schöne Restwoche und bis dahin, macht's gut.
Macht's gut, ciao. Danke euch.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.